Hi und herzlich willkommen wieder bei deinem Podcast Functional Basics. Hier ist Carsten Wölfling, dein Coach und Experte für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Wir werden uns heute einer Facette aus deinem Biotop deiner Gesundheit etwas mehr widmen, und zwar dem Thema Schlaf. Dazu habe ich mir den Experten und Schlafcoach Christoph Malzburg eingeladen. Er ist als Keynote-Speaker in dem Bereich unterwegs, arbeitet im betrieblichen Gesundheitsmanagement in großen Unternehmen und betreut eine Reihe von Leistungssportlern und Profivereinen, wenn es um das Thema Regeneration und Schlaf geht. In dem Interview wirst du wieder einen bunten Blumenstrauß aus Impulsen für deinen Schlaf und deine Regeneration bekommen. Wenn du mehr über natürliche, artgerechte Gesundheit, Performance und Happiness erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage oder in die Shownotes. Ich biete regelmäßig interaktive Live-Webinare an, wo wir genau diesen einzelnen Facetten, wie zum Beispiel besser schlafen, glückliche Hormone, also Hormonbalance, bessere Verdauung und einmal angehen. Schau in die Shownotes oder auf meiner Homepage function-basics.de/webinare-kurse. Dort findest du alle aktuellen Termine und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Christoph. Alle Links und Erwähnungen findest du natürlich in die Shownotes. Bis gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast Functional Basics. Hier ist Carsten und ich sitze heute mit dem Schlafcoach und Schlafexperten Christoph Malzburg zusammen. Christoph habe ich ja im Vorfeld schon mal ganz kurz angetriggert und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Heute ist Weltschlaftag, 20.03. 2020.
Genau.
Und Christoph, willkommen im Podcast.
Dankeschön. Schön, hier zu sein. Ich sitze im Bett. Ich hoffe, das ist okay.
Das ist okay.
Artgerecht.
Wenn wir über Schlaf sprechen und ins Detail gehen, würde ich erstmal dich bitten, stell dich doch den Zuhörern ganz kurz vor. Wie bist du zum Thema Schlaf gekommen und was macht ein Schlafcoach?
Ja, die Frage höre ich natürlich immer wieder, wie wird man Schlafcoach? Ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe eigentlich eine relativ lange schon klassische Management-Karriere hinter mir, fast 20 Jahre, die ich irgendwann mal abgebrochen habe, mit dem Hintergrund, dass mich das alles nicht berührt und nicht interessiert hat langfristig und ich ein neues Thema gesucht habe. Ich habe eine Pause gemacht, knapp ein Jahr lang. Ich habe eine psychotherapeutische Ausbildung parallel gemacht und habe einfach ein Thema gesucht, das mich irgendwie packt. Und ich wollte auf alle Fälle mit Menschen arbeiten. Irgendwie war das so ein Thema, wo ich bei jemandem, ich habe mit allen Leuten gesprochen, über was die so alle tun und irgendwie bin ich bei jemandem gelandet, der sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt, der ein Startup gebaut hat in der Zeit und irgendwie hat mich das Thema interessiert, weil es auch so ein großes Thema ist und weil es so alle betrifft und ich dachte, das ist ja interessant und bin dann in dieses Startup eingestiegen. Habe mich da beteiligt und war auch eine Zeit lang Geschäftsführer, bin jetzt nur noch Gesellschafter und habe parallel gemerkt, dass, du weißt es selber, wie es bei der Ernährung und bei Bewegung auch ist, es gibt keinen 10-Punkte-Plan, sondern man muss mit dem einzelnen Menschen reden, in Kontakt gehen und eine Lösung gemeinsam suchen. Ich habe keinen goldenen Weg für guten Schlaf. Und habe gemerkt, dass auch wenn wir Schlaftechnologien entwickeln, ist der wirklich effektivste Weg das Coaching. Und das habe ich dann angefangen. Das macht mir oder viel Spaß. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Ich coache, ich bin Speaker, Unternehmer, alles rund um den Schlaf. Organisiere Gesundheitstage, arbeite in Unternehmen zusammen, berate Unternehmen und kümmere mich jetzt mittlerweile halt so in der kompletten Bandbreite zum Thema Schlaf. Ne? Mache auch Online-Coachings, also alles, was so in dem Bereich anfällt sozusagen, ne? Was gebraucht wird.
Wenn man jetzt vom Schlaf spricht, redet man ja oftmals von dem nächtlichen Schlaf. Und da könnte der eine oder andere sagen, ja, Augen zu, durch und früh wieder im besten Fall aufwachen.
Ja.
Warum ist Schlaf denn in der heutigen Gesellschaft so belächelt? Es gibt ja so das Sprichwort, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin.
Genau, genau. Also es gibt verschiedenste Gründe dafür. Ich nenne mal zwei, die vielleicht so die, weil es ja auch ein psychologisches Thema ist, warum die Sachen funktionieren oder nicht funktionieren. Das eine ist, dass Schlaf prinzipiell uncool ist. Schlaf ist nichts, worüber man spricht. Das Schlafzimmer ist ein Unort. Ne? Das ist dunkel, da riecht es, da gibt es Streit, da ist unordentlich. Es ist nicht so die Küche, ne, das neue Auto, so was ich nach außen zeige, sondern Schlaf ist also nach innen gerichtet. Schlaf ist immer privat. Schlaf ist immer verletzlich. Es tut immer irgendwie, ne, man ist alleine, es ist dunkel. Also es hat sowas, ne, man muss sich mehr outen, wenn man über Schlaf redet da draußen. So, ne? Es ist ein Thema, was immer was Sensibles hat. Das heißt, ich kann nicht rausgehen und sagen, oh, guck mal, mein Sixpack oder ich laufe jetzt 10 Kilometer faktisch oder so. Ne? Und dann ist das Thema vorbei. Sondern im Schlaf ist immer so, ja, warum schläfst du nicht? Ja, ich bin unruhig, ja, warum denn? Und dann kommst du schnell in persönliche Themen und das ist uncool im Sinne von, ich kann damit nicht klassisch posen. So. Ich muss Sensibilität, Verletzlichkeit zeigen. So, ne? Und das ist immer schwierig in dem öffentlichen Raum, ne? Nenne ich es mal so, in Kneipen, an der Bar, abends beim Essen und so. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Schlaf im klassischen Sinne unproduktiv ist. Logischerweise, wir schlafen und sind dabei nicht produktiv. Und das ist natürlich in unserem, also in unserer Gesellschaft, wo es sehr viel um, ne, nur wer leistet, der ist und höher, schneller, weiter und zocken und reinhauen und Gas geben und so, ist Schlaf einfach ein Stillstand, der nicht produktiv ist und der dadurch einfach keinen Wert hat. Ne? Also nur was weiterbringt und nach oben bringt und fördert, hat was Wert.
Und das ist ja oftmals so richtig konditionierter Bullshit. Ne? Also wenn du,
absolut.
Da gibt es ja schon viele auch Untersuchungen an der Börse und Co., dass sich dann junge Menschen Suizid gefährdet oder sogar Suizid begehen aufgrund von Schlafmangel und Co. Hast du ein paar Zahlen, was Schlaf, wie viele Leute vielleicht in Deutschland schlecht schlafen?
Also man sagt, laut Umfragen, da gibt es also jetzt von Versicherungen, die TK zum Beispiel hat vor 2 Jahren eine Studie veröffentlicht, 40% der Deutschen sagen, dass sie generell Schlaf, also ein Thema mit dem Schlaf haben in irgendeiner Form, da ist es ja unterschiedliche Themen, also 40% sagen, sie haben Schlafprobleme und man sagt, dass 60% der Arbeitnehmer sich Schlafprobleme, Thema mit dem Thema Schlaf haben und da muss man dabei beachten, dass es immer so ein, dass alle diese Themen, die die WHO auch auf die Liste setzt von die Themen der Zukunft, wie Burnout, wie Depressionen, wie seelische Erkrankungen, im Nenner unten immer den Schlaf irgendwie haben. Das heißt, man weiß immer nicht, ist es der Burnout oder ist es der Schlaf? Ist es die Depression, ist es der Schlaf? Also das ist alles bedingt. Da gibt es auch Hintergründe, das wird jetzt gerade in dem Moment zu weit führen, aber das hängt irgendwie alles so zusammen. Also Schlaf, Burnout und so. Also diese Schlappheit ist so ein Riesenthema. Ne? Ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter. Und dann kommst du natürlich in so Themen rein, mit denen du dich auch sehr viel beschäftigst, wie Ernährung und Bewegung. Das sind die zwei anderen großen Gesundheitsbereiche, wo es dann ist, bin ich eigentlich in meiner Energie, komme ich eigentlich an das ran, was ich kann und bin ich bei 70% schon schlapp und müde oder bin ich bei 100% schlapp und müde oder bin ich wirklich über die 100 drüber? Viele Leute sind ja nur bei 70 und klagen schon, oh, alles stressig, was ja auch Bullshit ist. Ne? Also von daher ist das immer relativ, aber klagen tun 40 oder halt 60%.
Das ist schon eine ziemlich große Zahl.
Das ist mega, mega. Das ist das Thema jetzt, ne, mittlerweile so. Ne? Also neben, wie gesagt, Ernährung und Bewegung.
Ja. Was ist denn, drehen wir mal die Perspektive aus der Richtung, was macht denn guten Schlaf aus? Gibt es da vielleicht so ein paar, eine
Ja.
kleine Checkliste? Wenn ich die abhaken kann, dann weiß ich schlafe gut.
Also es gibt ja die Schlafeffizienz, ne? Es ist ja wie bei allen anderen Themen auch. Das heißt, wie viel und wie gut, ne? Und viel, also alle fragen immer, wie viel muss ich schlafen? Und das wird dann abgehakt, als das ist dann das, was ich tun kann. So, ne? Da sage ich, okay, Menschen schlafen, erwachsene Menschen schlafen zwischen 6 und 10 Stunden und der Schnitt ist 7,5. So, und jetzt, also ich empfehle grundsätzlich zu gucken, wie viel Schlaf brauchst du, was für einen Schlafrhythmus hast du, was für einen Schlaftyp bist du, chronobiologisch, was für einen Chronotyp bist du. Das sind so Faktoren, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Aber die Qualität ist immens wichtiger. Also ich schlafe lieber 6 Stunden gut als 8 Stunden nicht gut. Ne? So. Woran man es merkt oder was guter Schlaf ist, ist im Prinzip, und deswegen bin ich auch kein großer Freund von diesen Trackern, weil du immer selber spürst, wie du geschlafen hast. Das ist im Prinzip immer die Währung. Ne? Also wenn die Leute sagen, woran merke ich das, sage ich ja, sie wissen doch, dass sie ein Schlafproblem haben. Wo spüren sie das? Ja, ich bin schlapp den ganzen Tag. Meine ich, ja, das ist, sie kommen nicht in ihre Energie. Du stehst morgens schon müde auf. Du bist tagsüber matt oder du bist entgegen deinem Typ eigentlich abends früh müde. Das heißt, wenn du ein Spättyp bist und früh müde bist, ist es ungewöhnlich. Das heißt, du spürst es eigentlich selber, deine Müdigkeit. Du merkst, wenn du Kraft hast. Das ist so. Und du weißt, du bist klar, du bist da, du bist konzentriert, du bist fokussiert, du kannst dann Sport machen, du kannst performen, wenn man es so nennen möchte. Und daran spürst du auf Dauer. Es ist immer auf Dauer. Mal eine Nacht. Ja, komme auch mal um 4 besoffen nach Hause und fühle mich am nächsten Tag scheiße. Okay, aber es geht um die Zeit. Ne? Also auf Dauer fit sein, ausgeschlafen und klar sein. Darum geht es.
Okay, dann haben wir ja schon mal einen guten Indikator, was guten Schlaf ausmacht. Ich habe das damals so ein bisschen in 5 Minuten einschlafen, durchschlafen und früh innerhalb von 5 Minuten wach werden und dann sagen, bam, so ein richtig geiler Tag.
Ja, das ist ein Indikator in der Tat. Also man kann sagen, wer länger als 10 bis 15 Minuten auf Dauer braucht, um einzuschlafen, hat ein Einschlafthema, würde ich das erstmal nennen. Das ist so eine 3-3-3-Regel, wer dreimal in der Nacht, dreimal in der Woche über 3 Monate nachts aufwacht, hat ein Thema mit Durchschlafen. So, das sollte man sich angucken. Dieses Morgenthema ist ein bisschen schlaftypabhängig. Also morgens aufzustehen und aufzuspringen ist eher so ein Frühtyp-Thema. Ich bin eher ein Spättyp. 70%, 65, 70% der Menschen sind eher Spättypen. Ich brauche morgens meine Zeit. Die nehme ich mir aber auch. Und wenn ich in dem Rhythmus lebe, kann ich auch genauso performen wie ein Frühtyp, halt nur ein bisschen versetzt.
Ja.
So, ne?
Das hängt ja, dann hast
Also
du ja gesagt, mit dem Chronotyp zusammen.
genau. Chronotyp ist klassisch gesehen spät und früh. Es gibt auch Mischformen oder eine Mischform. Wenn man es mal ganz platt nimmt, wer um 9 schon merkt, okay, ich bin durch, muss ins Bett, morgens aber auch schon um 6 dann da ist und wach wird und klar ist, wie du eben gesagt hast, aufspringt und Gas gibt, ist eher ein Frühtyp. Andersrum bis 12 noch relativ da und noch irgendwie wach, noch nicht müde. Und dann morgens ein bisschen länger braucht, das hat ein Spättyp. Hat nichts mit Faulheit, das hat nichts, sondern diese Typen sind genetisch veranlagt.
Das war
Dagegen
jetzt
kannst
meine
du nichts
Frage. Das sind so
tun.
die Lerchen-Eulen, oder?
Genau.
Und die sind
Die Fette.
genetisch verankert über die Clock-Gene, oder? Das sind quasi die, weil es kommt ja manchmal, ich würde das gern genau andersrum haben. Ich würde gern länger wach bleiben und eigentlich länger schlafen. Und dann, ach, mein Partner, das haut alles nicht so richtig hin mit den Chronotypen. Kann man
Pech
die
gehabt.
umerziehen?
Ist
Das
auch ein
ist.
Taxifahrer, der sagt, ja, mittlerweile, ich mache das seit 30 Jahren, das läuft, das kannst du nicht. Also du kannst es nicht auf die Zeit. Und da geht das Coaching dann halt los. Ne? Da geht das Coaching auch in dem Sinne los, dass ich den Leuten nicht sage, als Mediziner, denen das erkläre, sondern sage, du hast die Wahl, mach was damit. Also du musst mit deinem Partner reden, da geht es dann ins Psychologische rein, du musst einen anderen Rhythmus finden, ich muss den Leuten auf den Arsch treten, ich muss sie motivieren, ich muss einen Weg finden, den Leuten dahin zu bringen, dass sie akzeptieren, wie sie sind und damit anfangen, was zu tun und zu sagen, okay, ich bin ein Frühtyp. Okay, ich kann damit aber auch gut leben, weil Spättypen genauso, du lebst eigentlich 5 Tage die Woche relativ in deinem Rhythmus und wenn du mal aus dem Rhythmus rauskommst, 1 oder 2 Nächte in der Woche, ist das auch nicht so schlimm. Hauptsache, du hältst deinen Rhythmus. Auch ein Frühtyp kann natürlich auch abends mal Gas geben, so, ne? Nur er sollte es halt nicht auf Dauer tun, genauso andersrum. Ein Spättyp kann nicht gut ins Bett gehen, der liegt dann da und es ist wach. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht einschlafen, so, ja, dann geh doch nicht ins Bett. Genauso mit Kindern, diese Kinder zu zwingen, ins Bett zu gehen. Wenn Kinder nicht müde sind oder einfach noch nicht so weit sind, dann zwingen sie nicht. Das ist viel schlimmer. Dann probierst du eine halbe Stunde später, dann schlafen sie ein. So, das ist eine Typsache.
Du hast natürlich dann auch einen gesellschaftlichen Druck, den du von außen hast, wie Schule und Arbeit und Co. Ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit, Gleitzeit zu nehmen. Und dann sagt man auch, Gleitzeit, dann fange ich lieber ganz, ganz zeitig an, dann habe ich mir was vom Nachmittag.
Genau.
Vielleicht gegen deinen Chronotyp ist.
Genau, das ist die Frage, was man dann möchte. Also ich sage immer, die Leute fragen, soll ich das tun? Dann sage ich, das ist die Frage, wie es für dich ist. Ich würde dich nicht zwingen, jetzt deine Arbeit anzupassen, je nachdem, wie es für dich ist. Wenn du zu mir kommst und sagst, du hast ein Schlafproblem, dann sage ich dir, was das Thema ist, mit dem du dich beschäftigen musst, dann kannst du für dich entscheiden, so, ob du das tust oder nicht. Aber ich würde die Leute nie zwingen dazu. Wenn die Leute kein Problem damit haben, dann sollen sie es tun. Ne? Nur sie kommen ja zu mir, weil sie ein Schlafproblem haben. Und deswegen müssen sie gucken, an welchen Schräubchen sie drehen. Und die Leute, die sagen, boah, ich bin jeden Morgen so total durch, sag ich, wann fängst du denn an? Ja, ich bin meistens so zwischen 7:30, 8 im Büro. Dann sage ich, wieso denn? Ja, weil alle dann da sind. Dann sage ich, was ist denn das für ein Grund 2019? Das ist doch, also könntest du auch um 8 gehen? Ja, klar. Und ja, dann, ja, dann gucken alle schräg. Dann sage ich, aber also so, ne, das sind dann so Sachen, wo ich wirklich sage, okay, da musst du was tun. Also da musst du dich umstellen, weil du lebst über Jahre, vielleicht dein ganzes Arbeitsleben gegen deinen Chronotyp. Und das führt dann wirklich, das hat dann wirklich Nebenwirkungen. Und die sind wissenschaftlich erwiesen.
Diese Nebenwirkungen, was sind das für welche?
Das geht, also in der Nacht passiert im Prinzip die komplette Regeneration, also geistig und körperlich. Ne? Also Regeneration heißt ja, wie du weißt, Aufbau. Ne? Es ist ja keine Erholung, sondern es ist eine aufbauende Phase. Das heißt, alle deine Zellen, erstmal körperlich, all deine Zellen werden regeneriert. Dein Herz-Kreislauf-System, dein Cortisolspiegel, dein Immunsystem, alles wird in der Nacht reguliert. Mhm. So, und dafür braucht der Körper einen Schlaf, in dem er arbeiten kann. Ne? Also er braucht seine Ruhe. Dem Schlaf ist auch scheißegal, was du machst in deinem Leben. Der will einfach seine Ruhe haben. Der will abtauchen und der will regenerieren. Der will seine Prozesse durchlaufen lassen. So in dem Zeitraum, wie es für ihn am besten passt. Genauso im Geist. Dein Geist verarbeitet alle Inhalte in der Nacht. Das ist eine komplette Verarbeitung von deinen Eindrücken am Tag. Deine Lerninhalte, die werden an ganz bestimmten Zeiten in der Nacht verarbeitet. Das weiß man neurobiologisch mittlerweile ganz gut, wann was passiert. Das heißt, alles das, was du am Tag verbrauchst und das, was du an Inhalten absorbierst, wird alles in der Nacht verarbeitet. So, wenn das aus dem Rhythmus kommt oder du außerhalb deines chronobiologischen Rhythmuses lebst, können diese Prozesse nicht gut ablaufen. Das heißt, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, also das, was ich eben alles gesagt habe, ist nicht in einem guten Flow, nenne ich es jetzt mal so klassisch Instagram-mäßig so. Ne? Also du kommst, die Dinge werden in einen Rahmen gepackt, die nicht natürlich ablaufen. Und wenn du das natürlich auf 30 Jahre machst, so, und dann wird es aber nie auf den Schlaf zurückgeführt. Da wird immer gesagt, ja, ich habe halt Herz-Kreislauf-Probleme. Da wird aber nicht gesagt, ja, es ist wegen des Schlafs gewesen, den du jetzt 30 Jahre nicht gut gehabt hast. So, also ja. Er wird deswegen immer so ein bisschen außen vor gehalten, weil er, wie gesagt, nicht anerkannt ist als im Prinzip mit Bewegung und Ernährung die beste Medizin, die du haben kannst.
Ja, das habe ich aus meinen Klienten, wenn wir über Schlaf, Schlafanamnese und das eventuell mal tracken, wenn möglich, mal eine Zeit lang oder ein Schlafprotokoll führen.
Ja.
Ja, warum ist Schlaf denn so wichtig? Was passiert denn alles im Schlaf? Kannst du da ein paar Sachen nennen? Was im Schlaf alles, du hast jetzt ein bisschen erzählt,
ja,
so ein Aufbau und dass Schlaf neurophysiologisch unterteilt werden kann. Was passiert im Schlaf?
Ja.
Willst du da ein bisschen drauf eingehen?
Ja, also erstmal ist es so, dass wir in der Nacht alles das, was ich dir jetzt zum Beispiel erzähle alles oder euch, ne, das werdet ihr alles jetzt absorbieren. Das, nichts merkst du dir jetzt. Ne, du nimmst es nur auf. Der Zwischenspeicher liegt hinterm Ohr, da wird es erstmal abgelegt, da liegt es jetzt. So, heute Nacht wird deine Hirnrinde, wird anfangen, mit diesem Zwischenspeicher zu kommunizieren. Das heißt, diese klassischen Wärmebilder, man sieht, ne, wo ist Aktivität. Und da merkt man, du hast eine Präkonditionierung. Das heißt, du bist als Biohacker und gesundheitsorientierter Mensch an so einem Thema generell interessiert. Und den ein oder anderen Inhalt, den ich dir jetzt erzähle, der wird heute Nacht mit dem, was du präkonditionierst in deinem Gehirn hast, abgeglichen. Das heißt, da wird geguckt, kenne ich das? Ist das relevant für mich? Ist das ein Problem für mich? Habe ich das schon mal gehabt? Etc. Und dann wird das im Prinzip integriert in dein Wissen. Das passiert in der Nacht. So. Dann gibt es das, das ist sozusagen dieses deklarative Wissen, ne? Also 1 plus 1 ist 2. Ne? Also dann gibt es das Bewegungswissen, ne? Das passiert eher auch in der zweiten Hälfte der Nacht. Das heißt, Orientierung, wie bewege ich mich, das ist für Spitzensportler sehr interessant. Ich arbeite ja viel mit Profis, also auch Bundesliga-Fußballvereinen zusammen und auch Olympioniken, die jetzt alle in der Luft hängen. Und da ist es auch wichtig, das heißt Bewegungsabläufe, Themen, die, ne, also wann mache ich was, wie bewegt sich der Körper, das lernst du auch in der Nacht. Das sind so die ganzen, also grob mal zusammengefasst, die ganzen klassischen Gehirnthemen. Dann gibt es das Thema Träume, was auch in der Nacht sehr wichtig ist. Träume ist ein Prozess, der eine Verarbeitung ist von Sinnen und Emotionen. Ist im Prinzip so ein bisschen unser Therapeut, ne, in der Nacht. Und in dieser Zeit ist das Logiksystem ausgeschaltet. Das heißt, man weiß, wenn man träumt, ist das Logikzentrum, was so dahinter drin liegt, weggeschaltet. Und dann passiert natürlich der ganze Schwachsinn, der dann passiert, nämlich, dass wir alles machen ohne Logik. Das heißt, wir verarbeiten einfach unsere Sinne. Das ist extrem wichtig, dass wenn du das nicht tust, ich glaube, dann würde die Menschheit komplett durchdrehen. Wir müssen diese Inhalte nachts verarbeiten. Deswegen sollte man auch mit Träumen so ein bisschen gucken, was da passiert, was man träumt, wie man träumt. So, und dann natürlich das ganze Körperliche, ne? Also was ich eben so beschrieben habe. Also die ganzen Ausgleichssysteme, die wir haben, Muskelaufbau, Knochenwachstum, Zellwachstum, Hautwachstum, also Schlafen macht schön, ist mal so ein Moody-Spruch, der sogar stimmt.
Du siehst den Leuten ja an. Du siehst den Leuten ja an, wenn sie schlecht schlafen, irgendwie sehen sie dann fertsch aus.
Genau.
Ein bisschen fahl im Gesicht und Co.
Ja. Die Tests gibt es auch, ne? So typisch, der Typ gibt es einmal ausgeschlafen, einmal nicht ausgeschlafen und dann wird gesagt, okay, wie sieht besser aus? Ganz klar, der ausgeschlafen sieht besser aus. Er hat einen besseren Eindruck, er ist wacher, die Augen mehr auf, er sieht um die Augen wacher aus. So. So diese, also auch wer jetzt mal Verletzungen hat, sollte viel schlafen. Leistungssportler, die mehr trainieren in Phasen, wo sie gerade in gerade Grundlagentraining gehen, sollten 1,5 Stunden mehr schlafen, weil der Körper länger braucht, um alles wieder aufzubauen. Also auch Leberzellen, alles, was Zellen hat, regeneriert sich nachts. Und die gesamten, das ist wie so eine Waage, die halt so steht tagsüber und dann nachts wieder richtig eingerenkt wird. Und dann kannst du daraus wieder schöpfen. Und das passiert alles in der Nacht. Also im Prinzip, das gesamte System wird wieder für dich, für den Tag vorbereitet. So, ja. Ne? Und dafür ist der Tag auch wichtig. Ne? Also deswegen braucht man auch den Tag. Also Leute, die nur auf der Couch liegen, schlafen auch schlecht. Die sagen, ich muss ein bisschen runterkommen. Dann sage ich, nee, du musst nicht runterkommen, du musst hochkommen. Ne? Weil nur wenn du in eine Aktivität gehst, hat der Körper nachts was zu tun und kann optimal schlafen. Ne? Ja. Das ist auch eine Sache. Der Tag ist die Vorbereitung für die Nacht, sagt man bei uns so.
Ich glaube, je mehr Tageslicht du abbekommst, in Form von Infrarot und UVB-Strahlung, desto mehr Melatonin bildest du auch.
Ja, genau. Also Blaulicht ist also ein großes Thema. Also Licht ist, wenn man zurückdenkt, ist das ja in Evolution so gewesen. Es ist dunkel, du gehst ins Bett, du schläfst, es wird hell, du stehst auf und das war halt den Rhythmus. Licht gibt es ja noch nicht so lange. Seitdem es die Elektrizität gibt, kippen wir aus diesem uns ursprünglich gegebenen System heraus. Wir schlafen eigentlich noch ursprünglich. Unser Schlaf ist immer noch wie früher in der Entwicklung, als wir sozusagen zum Mensch geworden sind, weil wir immer noch sehr stark von dem Licht abhängig sind. Das heißt, das Licht ist der Taktgeber. Licht geht über den Sehnerv und sagt der Zirbeldrüse, aha, es ist Tag, Melatonin runterfahren, Serotonin hoch, diese Cortisol hochfahren, also wirklich die ganzen Hormone hochfahren, damit du am Tag aktiv sein kannst. So, wenn du natürlich jetzt abends im Bett liegst und noch daddelst oder Fernsehen guckst, kriegst du halt das Licht ab und dein Gehirn oder deine Zellen bekommen die Botschaft, es ist Tag, bleib wach. Also dieses Licht ist für uns im Prinzip der Steuerungsfaktor überhaupt. Man kann mit Licht viel arbeiten, ich mag das sehr gerne, weil es natürlich ist. Es gibt Brillen, Blaulichtbrillen, Rotlichtbrillen, kann man sich abends runterfahren, man kann sich morgens hochfahren, tagsüber mal eine Blaulichtbrille aufsetzen. Also das ist, Licht ist so dieser natürlichste Faktor, mit dem man arbeiten kann. Du stehst jetzt auch im Licht, das ist super für dich, ne? Das merkst du auch richtig. Ne? Wer sich das ein bisschen mehr, wer mal fühlt, merkt, was das tut. Also wenn die wenn so Computerleute immer so im Keller sitzen und arbeiten und dann mal rauskommen oder mal, sagen wir mal, den Job wechseln und auf einmal den ganzen Tag im Licht sitzen, die sind andere Menschen, die sehen ganz anders aus. So, ne? Es ist einfach wirklich ein sehr starkes Mittel. Ja.
Was mir noch gerade hängen geblieben ist, was du sagtest, wir haben ja Träume und Phasen, wo sich das Gehirn quasi in Anführungsstrichen abschaltet und dann ein Verarbeitungsprozess stattfindet. Das sind ja so Schlafphasen.
Ja, genau.
Warum kann ich mich dann an bestimmten Träumen erinnern?
Also es gibt erstmal so klassische universelle Träume, die wir haben. Ne? Wir stürzen ab, wir stehen nackt vor auf der Bühne, wir, keine Ahnung, können unser, müssen aufs Klo und können sich zurückhalten. So typische klassische Träume. Das sind so Träume, die recht universell mit so Grundängsten zu tun haben. Ne? Die so ein bisschen nettomäßig in der Gesellschaft so rumwabern, so, ne, die Ängste. Und dann gibt es natürlich viele individuelle Themen. Und ich merke das immer auch in meinen Coachings, wenn ich Leute habe, die sagen, nö, och, ich kann mich gar nicht so erinnern, dann merke ich auch, wenn ich mit denen ein bisschen arbeite, die haben auch nicht wirklich einen Druck, ein Thema. So. Die sagen, ach ja, nö, ist eigentlich alles okay so. Das kommt nicht durch. Träume verarbeiten Themen. Und wenn du dich erinnern kannst, ist es entweder positiv oder negativ und kommt durch. Das heißt, du lässt sie zu oder sie drücken sich durch. Also wenn du Albträume hast, die drücken sich in deine Wahrnehmung rein, weil du was verarbeitest. Mein Tipp ist immer, nimm es an, guck hin, frag dich am Tag mal, was war denn das? Was ist denn da? Ne? Wenn du 5 Jahre lang träumst, du rennst vor Pferden weg und kommst an eine Klippe und springst runter, ich würde mal nachdenken, was da passiert. So, ne? Ich würde mal hingucken. So. Das ist eine Verarbeitung. Und wenn du dich erinnerst, macht das einen Eindruck auf dich und hinterlässt was emotional. Und wenn es dich nicht berührt, dann läuft das so durch. Also das ist für mich kein Qualitätsnachweis für guten Schlaf, sondern es ist eher ein Zeichen von, wie ist mein Leben emotional.
Könnte ich jetzt auch vielleicht ausgehen, wenn ich zum Beispiel in der Traumphase aufwache, ist die Chance größer, mich an den Traum zu erinnern, als wenn ich gerade in der Tiefschlafphase bin?
Ja, ich würde mal sagen, je nachdem, wie intensiv der Traum ist und wie relevant und wo du gerade aufwachst, in welchem Moment. Aber ja, es gibt ja also die sogenannten REM-Phasen auch, wo viel sowas auch verarbeitet wird. Das gibt es ja so wissenschaftliche Studien, wo die Leute in dem Moment aufgeweckt werden, weil man dann wissen wollte, was passiert gerade, um es dann zu verknüpfen und am nächsten Tag zu fragen, was ist eigentlich gerade in deinem Leben los? Mhm. Du hast uns heute Nacht erzählt, du hast das und das geträumt, passt das zusammen so, ne? Und da wurden dann so, ja, kann man schon in bestimmten Phasen, kann man dann die Leute schon direktieren, weil wir alle in diesen 90-Minuten-Zyklen schlafen und jeder Zyklus hat so seine Aufgabe und wenn man im richtigen Moment die Leute antriggert für irgendwas, dann, ja, kann man das rausfinden schon, ja.
Also 90-Minuten-Zyklus schläft der Mensch, quasi immer Tiefschlaf, Traum, Tiefschlaf. Wie ist es dann, kann ich die jetzt aneinander summieren und sage, okay, 5 mal 90 Minuten sind
7,5.
Danke.
7,5 Stunden. Ich habe es auch auswendig gelernt, keine Angst.
7,5 Stunden.
Ja.
Der eine oder andere sind vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen. Ja, was ist mit Ronaldo? Ronaldo schläft doch 90 Minuten und macht dann was anderes, schläft ja 90 Minuten. Wie gut ist diese Variante? Gar nicht jetzt, naja, gut und schlecht ist jetzt vielleicht nicht der gut beste Ausdruck, aber
ja.
Man also, testet das vielleicht und sagen, hey, ich brauche gar nicht so viel Schlaf. Ronaldo, gucken wir an, der sieht gut aus, rennt ganz schnell, verdient ganz gut Geld. Ich brauche nicht so viel Schlaf.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass egal, ob man Ronaldo mag oder nicht, der extrem professionell mit seinen ganzen Inhalten umgeht. Ne? Also er ist schon sehr beeindruckend und da gibt es, wenn du dir mal die alle anguckst, also Lindsay Vonn, Ronaldo, Federer, Djokovic, also alle Großen in ihren Sportarten, Michael Phelps, Jan Frodeno, die über Jahre Top-Leistungen in ihren Sport und die auch prägen, reden, also kümmern sich intensiv über ihren Schlaf und reden auch drüber, also sagen auch, es ist ein Teil meines Sports. Also Michael Phelps hat gesagt irgendwie, was sagt er, eat, swim, sleep. Das ist alles, was ich tun kann, so ungefähr. Und Ja, man kann das tun, also weil es faktisch ja so ist, dass wir in 90 Minuten Zyklen schlafen, kann man diese 90 Minuten nehmen. Also ich sage den Menschen auch manchmal, wenn sie nachts aufwachen, dann bleib halt mal 1,5 Stunden wach, steh auf, bleib wach und geh 1,5 Stunden später wieder ins Bett, weil dann bist du eine Phase wieder oben im Leichtschlaf und kannst dann wieder abtauchen. Das kann man technisch so nehmen. Man kann auch sagen, wann willst du aufstehen? Du willst 7,5 Stunden schlafen, mach irgendwie, rechne diese 7,5 Stunden zurück und dann weißt du, wann du ins Bett gehst. Der Ronaldo, es gibt so einen Coach aus England, den ich auch kenne, der diese Methode gerne nutzt, der sagt, ich packe nicht die 7,5 Stunden die Nacht, sondern ich nehme die 5 Zyklen und packe die auf die 24 Stunden. Mhm. So. Und guck, wann die besten Zeiten sind. Es gibt nochmal zwischen 5 und 7 nachmittags nochmal eine Zeit, da kann man auch nochmal schlafen und so. Ja, das kann man. Das kann aber auch ein Ronaldo, weil er einfach so lebt. Also ich kann das keinem Fußballverein seriöserweise vorschlagen, weil dann der ganze Trainingsplan durcheinander kommt. Und das kann er tun, ja. Aber Ronaldo wird auch bei jedem mal ins Bett und kriegt dann eine frische Bettwäsche. Also der organisiert sich da auch extrem. Mit dem Licht wird das ein bisschen problematisch auf Zeit. Und soweit ich das weiß und auch beobachte, kann man das auch nicht auf Zeit tun. Und ich glaube auch nicht, dass er das jetzt auf ewig macht, sondern er optimiert sich für seine professionelle Zeit extrem, aber er wird es nicht auf Dauer hinkriegen. Auch sozial ist es auch schwierig. So. Hm. Also das hat viele Faktoren, warum das nicht auf Zeit so gehen wird. Aber man kann es tun, wenn man möchte. Ja. Mhm.
Nur vielleicht für den einen oder anderen, der mit dem Gedanken mal spielt. Man kann es natürlich mal testen. Ich meine, jeder von uns hat vielleicht, du hast auch gesagt, man kommt immer gerne um 4 nachts irgendwann nach Heim. Mal eine Nacht durchmachen, mal, auch das war vielleicht die Realität, als wir uns angepasst haben.
Klar.
Wir hatten nicht immer die gleiche Bett-zu-Geh-Zeit. Vielleicht war noch der Säbelzahntiger hinter uns oder wir mussten noch was basteln und bauen. Wie ist es denn jetzt? Du hast Bettwäsche erwähnt. Da sind wir nämlich gerade im Schlafzimmer. Was ist denn für dich der größte Störfaktor im Schlafzimmer, wenn es um Schlaf geht?
Es gibt den einen nicht, weil es persönlich ist, aber generell ist es für mich natürlich der Fernseher. Ne? Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Also das ist so ein klassisches Ding. Weil es so schön plastisch ist, aber ich könnte natürlich auch sagen, der Streit. Mhm. Ne? Weil das sind so grundsätzliche Dinge. Also der Fernseher hängt da, man lenkt sich ab. Das ist so typisch. Die Leute, die sagen, ich brauche einen Fernseher zum Einschlafen. Da sage ich, warum? Naja, zum Runterkommen. Da komme ich so schön runter. Da meine ich, aha, du kommst ohne Fernseher nicht runter. Dann sage ich, ja, willst du denn jetzt? Da sage ich, ich will nichts. Aber du sagst mir, du brauchst einen Fernseher, um runterzukommen. Das ist ein Zeichen von, du kommst nicht gut runter. Das heißt, was ist, wenn ich den wegnehme? Dann kann ich nicht einschlafen. Dann sage ich, ja, weil dich Themen beschäftigen. Das ist eine Ablenkung. So, Fernseher ist immer eine Ablenkung. Ne? Wissen wir selbst. Gerade wenn man nur so scheiß daddelt und irgendwie nicht richtig was guckt.
Also so kurz für die Zuhörer, falls jetzt jemand sagt, ja, ich habe gar keinen Fernseher, das habe ich auch in Seminaren oder in Vorträgen. Ja, ich frage dann, ne, wer von euch hat einen Fernseher im Schlafzimmer? Melden sich nicht alle. Und dann frage ich, wer von euch nimmt denn den Laptop mit ins Bett? Wer von euch nimmt denn das Handy ja, mit ins Bett? Ne, der Fernseher wird einfach viel, viel kleiner, wir haben ständig die Ablenkung
bei uns. Genau. Ja, also sagen wir mal, Laptop, Handy ist dann in dem Fall auch der Fernseher natürlich. Also alles, was sozusagen elektronische Geräte sind, die dann den Schlaf stören. Da gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich brauche aber das Smartphone, weil es mein Wecker. Da sage ich, es gibt Wecker zu kaufen für 20 Euro. Also nur mal so nebenbei. Ne? Also das ist für mich so ein typisches Störding. Also alles, was im Prinzip dich in deinem Prozess, ich habe den Tag, der ist krachvoll, ich bin gestresst, ich habe vielleicht Unruhe, jetzt ist Corona dazu, das heißt, ich habe noch Angst, vielleicht fast hin zu Panik bei manchen. Das heißt, ich komme abends nicht runter und wenn ich mir dann noch was gebe, was mich noch oben hält und ich will dann auf einmal flapp ins Bett und schlafen, musst du dir klar sein, dass das nicht funktioniert. So, deswegen mache ich den Streit eben. Wenn du im Bett noch streitest, ist no way, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, weil man das sehr schön auch an den Gehirnwellen messen kann. Die Gehirnwellen schwingen niedriger, wenn du in Richtung Schlaf gehst. Das heißt, wenn du dich streitest oder wenn du Fernsehen guckst und dich aufregst oder irgendwas machst, hast du hohe schwingende Gehirnwellen. ein Indikator dafür, dass du noch nicht bereit bist oder noch nicht schlafen kannst. Das ist einfach ein ganz biologischer Effekt. So, und deswegen ist alles, was dich im Bett im Prinzip hochfährt, schlecht. Alles andere, was Licht, Lärm und so zu tun hat, klar, ne? Wen Licht stört, der soll das Licht wegmachen. Wenn es Lärm gibt, sollte man unterbinden. Wenn es zu warm ist, sollte man es, ne, so. Also das sind auch so typische Umfeldfaktoren. Aber so klassische gesellschaftliche Sachen sind so Streiten, Fernsehen, so Sachen. Ne? Also Bett, also Schlafzimmer ist einfach zum Schlafen da. Punkt.
Ja. Ja. Vielleicht auch ein bisschen für Reproduktion. Kann ja dem Schlaf förderlich sein.
Ja, genau. Ja, klar. Aber so Sachen, die halt, ne, sich so ein bisschen beruhigen und dich in das richtige Thema reinbringen. Ne?
Was hältst du von Lernen im Bett? Weil manchmal kennt man das ja, der legt das Heft da unter deinen Kopfkissen und das Zeug wandert in deinen Kopf.
Das werde ich auch öfter gefragt. Ich habe, also die Leute sagen, ich habe gehört, man kann im Schlaf lernen. Und dann sage ich dann jemand, wir lernen nur im Schlaf. Also das, was ich eben gesagt habe, ne? Also wir verarbeiten Inhalte nachts. Du kannst jetzt nicht, wenn ich mit dir rede, kannst du die Dinge nicht abspeichern, weil du sie nur erstmal aufnehmen kannst. Das heißt, dein ganzer kognitiver Fokus ist erstmal damit beschäftigt, mir zu folgen, konzentriert zu bleiben, parallel irgendwie der Interviewer zu sein, auf die Uhr zu gucken. Ne? Du musst jetzt alles im Rahmen haben. Du kannst gar nicht die Dinge verarbeiten, du kannst sie nur aufnehmen. In der Nacht lernen wir das. Ne? Also es gibt da auch so Tests, wo dann so Leute, ne, so klassisch abends gelernt, die einen haben gut geschlafen, die anderen nicht. Nächsten Tag der Test, die gut geschlafen haben, eindeutig besser den Test bestanden. Also wir es bleibt hängen sozusagen, was wir tagsüber aufnehmen. Wir können das steuern und fokussieren, indem wir uns ganz, ganz wichtige Dinge über den Tag wirklich in der Priorität ganz oben setzen und das mit ins Bett nehmen. Zum Beispiel, du hast morgen um 7 den Flieger, du musst um 5 aufstehen. Wenn du diesen scheiß Flieger verpasst, hast du ein Megaproblem. Mhm. Du musst um 5 aufstehen, sonst ist Chaos. So, wann wachst du auf?
Ja, 5 vor 5.
Ja, genau. Das ist keine Magie, ne, so, sondern das ist der wichtigste Inhalt, den du abends mit ins Bett nimmst. Und dein Geist verarbeitet das und innerhalb deines chronobiologischen Rhythmuses schafft es dein System sogar, dich dann auch um 5 vor 5 vor dem Wecker zu wecken. Das ist, ist einfach so. Das heißt, du kannst das schon machen. Es gibt ja auch luzides Träumen. Das heißt, man kann sich wünschen, was man träumt. Das kann man lernen. Also man kann das schon sehr stark beeinflussen. Oder du nimmst dir jeden Abend 3 Sachen mit, geistig, kognitiv, und sagst, daran will ich mich erinnern, und verlässt dich auch mal drauf. Und dann wird das am nächsten Tag da sein.
Kannst du ganz kurz das luzides Träumen dem Zuhörer erklären, was das ist?
Luzide Träume ist im Prinzip ein Lernvorgang, wie du dich in Bilder versetzt, bevor du schläfst, und sozusagen deine ganze Aufmerksamkeit einem bestimmten Bild oder einer bestimmten Situation dich da reinversetzt und dem eine Priorität und auch eine Emotion verbindet. Das heißt, es muss ein Bild sein, was dich emotionalisiert und was eine Wichtigkeit bekommt. Und wenn du das über Zeit trainierst, kannst du diese Bilder im Prinzip, werden die in der Nacht automatisch hervorgerufen und werden, wenn sie dann noch emotional verknüpft sind, in deinen Träumen wiedergespiegelt. Das heißt, du kannst diese Sachen träumen. Es gibt sogar Menschen, relativ wenige Menschen, hat man auch herausgefunden, die nachts im Traum merken, dass sie träumen und die dann beeinflussen können. Mhm. Also das gibt es auch. Ne? Das ist aber jetzt dann nicht angelernt, sondern die können das. Ne? So, da okay. Weiß man nicht genau, warum das so ist. Aber die wachen dann auf, die sind dann im Traum und merken, oh krass, ich träume, und sagen dann, oh, jetzt würde ich gerne über die Stadt fliegen, und heben ab und fliegen über die Stadt.
Ja, krass, okay.
Mega geil. Ne? So würde jeder gerne können, aber können nur relativ wenige. Also da kann man viel machen, aber da ist auch noch die Wissenschaft auch noch nicht so weit, dass sie das jetzt alles ins Detail erklären kann. Aber man kann zumindest solche Träume für sich über die Zeit trainieren, dass man sich bestimmte Bilder in der Nacht wieder hervorholen lässt von seinem System. So. Das ist eine, kann man mal googeln, das kann man lernen. Ne? So. Das ist ganz schön, aber Frage, ja, ob man es dann braucht und will, aber kann man machen.
Klar. Also erstmal auch das Drumherum, neben dem Träumen auch in die Tiefschlafphase zu kommen. Weil das habe ich zumindest, ich tracke meinen Schlaf recht häufig, habe es mal eine ganze Zeit lang mit EEG-Messungen und Co. gemacht, um so viel wie möglich auch über mein Hirn rauszufinden.
Ja.
Warum kommen denn manche nicht in die Tiefschlafphase?
Ja, da geht es dann los. Ne? Das ist, Tiefschlaf ist im Prinzip der ruhigste und entspannteste und, sagen wir mal, abgeschotteste Moment deines Schlafzykluses. Ne? Das heißt, wenn du es nicht schaffst, zur Ruhe zu kommen und wenn du zum falschen Zeitpunkt ins Bett gehst und es nicht schaffst, loszulassen, kommst du nicht so in den Tiefschlaf. Ne? Das ist im Prinzip das System möchte in den Tiefschlaf. Die körperliche Regeneration findet hauptsächlich in der Tiefschlafphase statt, die auch nur hauptsächlich, also nicht nur, sondern hauptsächlich in der ersten Hälfte der Nacht stattfindet. Und wenn du dir die Möglichkeit gibst, loszulassen und dich zu übergeben in den Schlaf, also sozusagen sagst, okay, ich schalte mich jetzt ab, ne? Und ich gehe jetzt ins Bett und ich gehe jetzt schlafen, ich gebe den Tag jetzt ab und ich übergebe der Nacht, dann sucht sich das System den Tiefschlaf. Nur viele Leute drehen halt so am Rad, dass sie sich sozusagen, dass sie irgendwann so müde sind, dass sie einschlafen, aber das heißt noch nicht, dass sie wirklich dann in den Tiefschlaf kommen.
Das heißt, ist eher eine kognitive Komponente, dass das Gehirn also so bearbeitet und macht und tut, der Körper das nicht in die Tiefe reinlässt.
Es geht gar nicht, weil die Gehirnwellen, du hast es angesprochen mit EEG-Messen, das kann man dann auch messen, da sieht man dann, wenn deine Gehirnwellen zu hoch schwingen, kommst du nicht zur Ruhe. Also man kann das so ein bisschen vergleichen mit, wenn du am Meer bist, das Meer, die Frequenzen, die vom Meer kommen, die Tonfrequenzen, die vom Meer kommen, stimulieren deine Gehirnwellen, dass du dich beruhigst. Das ist jetzt nicht so effektiv, weil die müssen effektiver am Ohr sein. Oder wenn du in den Nachtclub gehst und dann hast du ganz hohe Frequenzen, so Beats, die dich hochfahren, kannst du hochfahren. Man kann Leute über Tonfrequenzen in Panik versetzen, indem man sie hochfährt. Ne? Mhm. So und so ist das dann auch, wenn deine Gehirnwellen die runterfahren und die schwingen so in so Delta-Wellen, so ganz niedrigschwellige Wellen, dann gibt es deinem Körper das Signal, ey, wir fahren runter, alles gut, du kannst regenerieren und dann kommst du in den Tiefschlaf. Und wenn du dich aber die ganze Zeit am Flimmern hältst im Kopf, kann das System nicht runterfahren.
Hast du Erfahrung mit den binauralen Beats gemacht?
Ja. Piep-Eigenwerbung, das ist genau das Thema, mit dem sich das Unternehmen beschäftigt, in dem ich arbeite, beteiligt bin auch teilweise. Da geht es nämlich um binaurale Beats, also nicht nur binaurale Beats, weil das ist genau das Thema. Das heißt, wir stimulieren mit Tonfrequenzen die Nacht durch den optimalen Schlafzyklus, den alle Menschen weltweit, sobald sie gut schlafen, ein bisschen Zeit versetzt. Aber wir haben alle einen 90-minütigen Schlafrhythmuszyklus. Und den kann man mit binauralen Beats, also indem man die Gehirnwellen stimuliert. Man kann die Gehirn, also diese Wellen, die nähern sich an und dann kann man die stimulieren, dass sie diese 90 Minuten eingehen, wenn die Technologie reif ist, das zu können. Und dann kann man auch andere Stimulationsverfahren, monochrone Töne, isochrone Töne dazugeben, die dann die Effektivität erhöhen.
Monochron wäre ja zum Beispiel ein Rauschen von Wellen, oder?
Monochron ist eine Frequenz. Binaurale ist, du hast, weil zum Beispiel Delta-Wellen, also niedrigschwellige Wellen, die im Tiefschlaf sind, in deinem Gehirn kannst du nicht aufs Ohr spielen. Das heißt, man spielt mit der Differenz, das ist das Binaurale. Das heißt, du spielst
genau, du hast zwei Frequenzen.
Und das Gehirn setzt sie zusammen.
Das sind ja schwebende Töne.
Genau, das ist, wenn ich jetzt in dein eines Ohr reinrede und da kommt ja dann zeitversetzt in deinem anderen Ohr an, dein Gehirn kann das zusammensetzen, weil sonst hörtest du immer zwei Töne gleichzeitig im Kopf oder im Ohr. Und das ist das Ähnliche, das heißt, das wird zusammengesetzt, das heißt, du spielst, sagen wir mal, 240 Hertz hier drauf, 244 Hertz hier drauf und dein Gehirn setzt die vier Differenz zusammen und in dieser Vierer-Frequenz wird stimuliert. Das ist binaurale Stimulation, ne? Also über zwei Frequenzen. Monochrone ist eine Frequenz, das heißt, da wird nur diese eine Frequenz gespielt, 240 Hertz, ne, zum Beispiel.
Auf beide Ohren dann quasi.
Genau, und die wird aber bei uns jetzt zum Beispiel nicht zwingend über die Ohren, sondern das ist eine Frequenz, die geht sozusagen in den Raum, weil wir stimulieren in der Nacht nicht über die Kopfhörer oder irgendwas am Kopf ist, sondern das sind Audio, das ist eine Soundbox, die im Kopfkissen drin ist. Das heißt, wir haben eine Soundwolke. Weil wenn du dich drehst nachts und du hast es nicht optimal, binaurale Frequenzen bewegen sich dann auch, dann hast du keine gute Stimulation, dann fehlt die Effektivität. Deswegen brauchen wir zumindest für unsere Technologie auch andere Stimulationsverfahren. Wenn du einen Kopfhörer aufhast, wie du jetzt, kann man auch mit binauralen Stimulationen den Effekt auch erzeugen. Mhm. Wir wissen, dass das funktioniert. Wir machen das auch mit Babys, mit demenzveränderten Personen oder demenzgestörten Personen. Also wir wissen, dass das funktioniert. Das ist völlig natürlich, weil es Töne sind, Tonfrequenzen. Mhm. Aber das ist, sagen wir mal, wenn du jetzt einen Professor Dr. Fietze aus Berlin von der Uniklinik nehmen würdest, würde ich sagen, das ist Humbug. Ich sag mal so, dadurch, dass es nicht in seinem, sagen wir mal, Kompetenz- und Business-Bereich liegt, unterstützt ihr das nicht. Also da gibt es ja Leute, die das sofort wegdrücken. Wir wissen, dass es gut funktioniert, aber es ist nicht ein Thema für alle natürlich. Ne? Also ich würde es auch nicht, deswegen mache ich auch als Schlafcoach da nie Werbung für, weil ich sage, ich gucke erstmal, was los ist und wenn es mal jemanden gibt, sage ich, okay, komm, überleg mal. Aber ansonsten ist das immer persönlich so. Aber ich finde, es funktioniert gut. Es ist eine schöne Methode.
Für den Zuhörer, ich habe da eine Podcast-Folge mit einem Thomas Czocola aufgenommen und der hat über Vibrationen und Frequenzen, wie die auf den Körper reagieren, aufgenommen. Ja. Hat da auch ein Gerät, ist Erfinder, entwickelt. Wäre vielleicht auch für dich ein interessanter Kontakt, zu schauen, was es für Grundfrequenzen, vielleicht nutzt ihr die sogar. Wenn es um, wir haben über eine Frage, die mich gerade stellt, ist Kissen.
Ja.
Brauchen wir ein Kissen zum Schlafen?
Eigentlich nicht. Kissen ist so ein bisschen so ein Kuschelding geworden in unserer Gesellschaft. Also wenn wir eine richtige Matratze haben, wir haben also Druckpunkte, ich bin jetzt kein Matratzenspezialist, aber ich kriege es über die Zeit so ein bisschen mit. Wenn du gut liegst und hier hast du einen Druckpunkt und in der Hüfte und wenn das gut liegt und das einsinkt, dann liegst du im Prinzip, ne, Matratze hier auf der Höhe, ne, und dann ist auch dein Rückgrat gerade so. Ne. Und viele Leute haben dann zu harte Matratze, ne, dann geht das richtig rein, dann liegt man so und dann nehmen sie halt ein Kissen. Ein Kissen ist entweder ein Ausgleich für eine schlechte Matratze oder halt ein Kuschelfaktor. So, aber eigentlich, wenn du gut liegst, brauchst du kein Kissen. So, ne? So das Ding.
Ne? Matratze? Aber Matratze? Ich habe eine Zeit lang mal nur auf dem Boden geschlafen. Mhm. Wegen Schwerkraft, dass du halt mal merkst, okay, wo sind dann da vielleicht ein paar Verspannungen und Co. Ich sehe eine Matratze eher wie so eine Orthese. Das ist so eine Kniebandage. Tagsüber tut schon alles weh, jetzt lege ich mich noch unsere Zuckerwatte rein, wo ich quasi orthetisch abgefangen werde, wo meine Muskulatur und Faszienstruktur nicht arbeiten muss. Mhm. Wie siehst du das?
Das würde ich dann fast so, also wenn man dann so weit geht, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, eher so fast schon dir überlassen zu beantworten, weil ich da jetzt nicht so der Fachmann bin. Ich finde, sagen wir mal, dadurch, dass wir es nicht gewohnt sind, auf dem harten Boden zu schlafen und die Leute sich nicht so einlassen darauf, so wie du das tust und mit so einer Überzeugung, wird es die Leute eher grundsätzlich stören und dann ist es eher schlafstörend, also ohne Matratze auf dem Boden zu liegen oder so. Ne? Und es gibt auch Körper, die sind wahrscheinlich nicht so gut wie deine jetzt, ne? Die wirklich auch so Fehlstellungen haben und so Hüfte und so Sachen, wo ein Ausgleich über eine Matratze ganz gut ist, nur es wird dann aber auch nicht entsprechend gemacht. Ne? Also es wird dann nicht gesagt, okay, ich habe so einen Körper, man kann ja eine Körpermessung machen, kann in den Matratzenladen gehen und sagen, ich möchte eine Körpermessung machen und möchte daraufhin eine Matratze suchen. Was die Leute ja machen, ist, sie legen sich auf 10 Matratzen und sagen, oh, das fühlt sich ganz gut an. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Sondern du sollst schon gucken, wo ist was gestärkt, wo ist was, wo sind die Druckpunkte, wie passt das zusammen, was für ein System habe ich. Dann macht es Sinn. Ne? So, also das ist diskussionswürdig und ich bin bei dir, aber ich bin auch bei den anderen.
Ja, also ja, Gottes Willen, so. Ich will nicht so sagen, hier, haut die Matratze außen.
Nee, ich weiß. Aber deswegen, es gibt dann solche und solche und ich finde das, was du machst, auch völlig nachvollziehbar. Also ich kann das auch gut nachvollziehen. Ne? So, also
zumindest
keine Meinung, die für alle gilt.
Ne? Zumindest bei Matratzen bin ich damals bei der Recherche zu elektromagnetischen Feldern drauf gestoßen, gerade was so die Federkernmatratzen angeht, dass die eher ungünstig sind, weil die natürlich die elektromagnetischen Felder aufnehmen können. Das ist eine Hypothese, weil wissenschaftlich ist das da teilweise echt mau. Und die das dann quasi in den Körper einspeisen.
Ja.
Oder Wasserbetten.
Ja. Und diese ganze Strahlung, das gibt es ja jetzt so neuere Studien, die es auch recht gut zeigen. Also ich glaube, Uni Mainz und Frankfurt hat jetzt auch was rausgebracht, die mittlerweile auch relativ gut zeigen, dass die ganze Strahlung, die um uns rum ist, auch sehr starken Einfluss hat, gerade auch in der Nacht. Was auch natürlich wieder individuell ist, es gibt durchlässigere Leute, es gibt Leute, wir wissen ja, dass Leute, die müssen auf dem Land leben, können nur mit so einer Silberfolie rausgehen, weil die sind so sensibel.
Ja.
Aber dass der Einfluss da ist, das weiß man auch. Und wenn du dann natürlich noch solche Systeme hast, die das noch zusätzlich fördern, klar, ungünstig. Ne? Also möglichst natürlich, möglichst frei von allem, möglichst ruhig, möglichst, ne, so, das ist immer so dieses, ne, entspannt liegen, richtig liegen, ne, irgendwie entspannt ins Bett gehen. So, das sind alles so diese fördernden Mittel, um dann auch erholt zu schlafen, um abgeben zu können. Ne? So.
Lass uns mal kurz aus dem Schlafzimmer rausgehen und in die Küche gehen. Gibt es für dich oder von dir so drei Ideen, was man vorm Schlafengehen essen kann? Einen großen Rohkostsalat kurz vorm Schlafengehen?
Nee, eher nicht. Also das Thema keine Kohlenhydrate von wegen Fitness und Gewicht und so wird ja auch mal so propagiert. Also der Körper arbeitet ja nachts und es gibt Phasen in der Nacht, wo der Körper genauso viel Energie verbraucht, als wäre er wach und am Tag. Also jetzt machst du Sport oder so, aber sag mal so, wie ich jetzt hier sitze. Ne? So, es gibt Phasen in der Nacht, da verbraucht der Körper genauso viel Energie wie jetzt in dem Moment. Das heißt, wir brauchen natürlich auch etwas, was wir verbrennen können. Ne? Das heißt, Kohlenhydrate sind ganz gut, Proteine sind ganz gut vorher, weil der Körper auch nachts was verbrauchen kann. Und es gibt ja auch diese Flash-Attacks, die man dann nachts hat. Gibt es dann Leute, die sagen, ja, die sind halt da. Die haben natürlich einen Grund. Ne? Also einmal, weil natürlich deine Appetit anregenden und hemmenden Hormone nachts auch gesteuert sind. Das heißt, wenn du Schlafprobleme hast, kommen die auch durcheinander, wie alle Systeme, die in der Nacht reguliert werden. Und dann hast du Hunger nachts auch oder du ernährst dich nicht richtig in dem Sinne, dass du auch tagsüber dir auch nicht die Energie gibst, dass du in der Nacht weiterarbeiten kannst. Ne? So, und deswegen sind leichter verdauliche Sachen natürlich gut, obwohl ich jetzt wirklich weit davon entfernt bin, Ernährungsspezialist zu sein, aber das weiß man, dass der Körper ein gewisses Potenzial hat, was er verarbeiten kann. Also wirklich so, sagen wir 70-30, ne? So, also Proteine zu Kohlenhydrate. Und dann aber auch nicht so viel. Also alles, was natürlich so Rohkost und so wird eher etwas schwieriger verarbeitet. Ich sage immer, lass den Schlaf seine Arbeit machen. Das heißt, störe ihn nicht mit Dingen, die er nicht braucht. Er braucht Energie, so nachts, um zu arbeiten. Nicht zu viel, um dann zu viel. Ne? Also auch, schiebt dir keine Pizza rein, vorm ins Bett gehen, weil da sagt der Körper, ja, was willst du jetzt? Ich will regenerieren, das muss ich erstmal verdauen. So, ne? Aber so ein gewisser Energielevel ist gut. Man sagt so dann die 250 Gramm, wenn man dann nochmal kurz vorm, ne, nochmal so einen Snack nimmt, vorm ins Bett gehen, mit so einer Mischung 70-30, ist so das, was man so ganz gut empfiehlt.
Was isst du vorm Schlafengehen?
Ich esse vorm Schlafengehen nichts. Also
ich rede jetzt nicht davon, dass die Leute nicht denken, dass, ja, bevor ich so mit Zähne putze, nochmal fix Müsli reinhaue.
Ja, ja.
Oder nach dem Zähneputzen, vielleicht noch vor dem Schlafen gehen.
Ja,
im Bett, die Müsli-Schüssel leere. Okay.
Also finde ich, das ist auch dann aber wirklich immer wieder individuell. Das ist gleich mit dem Espresso. Ich kann locker eine halbe Stunde vor mir ins Bett gehen, doppelt einen Espresso trinken und schlafe. Meine Mutter kann, wenn sie mittags um 12 einen Espresso trinkt, nachts nicht schlafen. So, das ist völlig unterschiedlich. Das weiß auch jeder für sich. Ein bisschen ist es auch mit dem Essen, aber generell sagt man, gib dir 1,5 bis 2 Stunden nach der richtigen Mahlzeit, bevor du schlafen gehst, damit der Körper schon vorverdaut hat und dann auch das alles parat hat zum Verarbeiten in der Nacht.
Kann man ja so ein bisschen auch wie die Baderegeln sich mal anschauen. Deckt sich ja so ein bisschen. Ne? Nicht voll gegessen, ins Becken springen, quasi nicht voll gegessen, ins Bett springen.
Genau, solche Sachen. Ne? Also das ist so, also ich nehme immer diese Stunde vorm ins Bett gehen, für alle, die ein Schlafthema haben, ist so diese Einflugschneise. Also wie so ein Flugzeug, was eine Landebahn sucht und sich eine halbe Stunde vorher schon irgendwie so richtig so einpendelt. Und das ist so die, für mich so, wenn du um 11 ins Bett gehst, 11 ist deine Zeit, übrigens Rhythmus, immer zur gleichen Zeit ins Bett, ist das Beste, was du tun kannst, ist so 10 Uhr eigentlich deine 10, Viertel nach 10, so deine Zeit, wo es so in die Richtung geht, okay, fahr runter. Ne? Mach die Sachen aus, mach das Laptop zu, fahr ein bisschen runter, mach was Routiniertes, also hol dir eine Routine, mach vielleicht eine Atemübung, mach eine Meditation, putze die Zähne, räum auf, mach irgendwas Langweiliges, fahr das Licht runter. Und dann richtig so schön, so dich so richtig schön langsam runterfahren, weil dein Geist und dein Körper merken, die spüren das und haben es dann rhythmisiert, dass sie wissen, chronobiologisch um 10 fährt der Typ runter. Ich fahre jetzt runter und ich weiß, dass ich um 11 dann im Bett liege und schlafen kann und dann bist du schon da, wo du sein sollst. Also nimm diese Zeit, um Aufgaben zu erledigen, E-Mails noch schnell zu schreiben. Nimm es nicht mit ins Bett. Alles, wenn du über die Schwelle ins Schlafzimmer gehst, muss alles eigentlich hinter dir bleiben. Ich habe so ein Ritual, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, immer die Sicherung ausmache vom Schlafzimmer und vom Wohnzimmer, aber da ist auch das WLAN.
Machen wir auch. Einmal zack, genau. Alles aus.
Und dann ist für mich, dann ist es für mich so, okay, ich schalte jetzt die Welt aus, ich schalte mich weg, ich bin raus. Hier kann nichts mehr, also so nach dem Motto, tschüssi, Leute, ich bin weg, ich penne jetzt. So, und das ist so ein Gefühl von, oh, jetzt ist es abgeschlossen, so, jetzt geht auch nichts mehr raus, ich kann hier E-Mail mehr machen, ich bin jetzt weg. Ja. So, und das, sowas sollten sich die Leute suchen. Ja, da gibt es 1000 verschiedene Sachen, die man machen kann.
So. Sicherung, so eine Anker setzen.
Genau.
Dass der Körper
ein Zeichen. Weiß, genau, das merkt, das ist ein Körper, das ist ein Zeichen auch an den Körper. Ne? Oder sich nochmal eine Liste machen, sagen, okay, ich mache mir 5 Punkte, die mich heute beschäftigt haben, Leute, die das nicht verarbeiten schon tagsüber, oder 5 Punkte, die ich morgen unbedingt erledigen muss, weil ich weiß, dass ich es nachts irgendwie oder dass mich abends im Bett dann beschäftigt, schreib es auf. Ne? Schreib es auf. Du kannst es nachts nicht erledigen, guckst dir morgen an, es steht da, du wirst es nicht vergessen, kannst dich beruhigen, kannst pennen. Ne? Also jeder findet so seine Themen oder seine Rhythmen, mit denen er ins Bett geht.
Ein Wort zum Sandmann?
Welcher Form? Was meinst du?
Der Sandmann war ja so viele für Kinder, ist es ja auch ein Anker, okay, nach dem Sandmann geht's ins Bett.
Ja.
Ist ja dann die Sache, okay, gucke ich den Fernseher.
Ja, genau.
Ist ein Sandmann jetzt ratsam für Kinder?
Als Ritual vielleicht, wenn es ein Abstand ist zu dem Sandmann und Bett, aber auch da ist es wieder... Nicht jedes Kind hat dann den Sandmann-Rhythmus. Ne? Also es gibt Kinder, die sind dann später. Ich habe einen anderthalbjährigen, das pendelt sich so ein. Ich weiß, wenn ich ins Bett lege und er guckt mich mit solchen Augen an und sagt, ich bin wach, dann kann ich ihn nicht zwingen. Ne? So dann, ob jetzt der Sandmann war oder nicht. Also er guckt noch keinen Sandmann, aber das muss ich finden. Ne? Also sagen wir mal, ein Ritual zu haben, okay, aber der Zeitpunkt würde ich gucken, dass ich den irgendwie flexibel halte. Aber das Ritual ist natürlich schön. Klar, so sagen, ach, da ist nochmal so, wenn der Sandmann dann war. Aber für manche kann es auch das Zähneputzen sein.
Oder eine Geschichte.
Genau, eine schöne Geschichte. Ne? Oder ein Lied, was wir immer singen. Ne? So, das kann genauso gut sein. Also das ist für jeden individuell. Ne? Also der Sandmann ist so, kommt aus der Zeit, als der Fernseher noch so seinen Stellenwert hatte von, wow, ne, jetzt der Fernseher und da gibt jetzt
der die Fernseher Tagesschau. Der Fernseher wird zum Sandmann angemacht.
Genau, ja, oder die Tagesschau. Ne? So, jetzt ist der große Moment, dass die Tagesschau läuft. So, ne? Das ist so, so das alte Ritual. Ne? So, der Abend beginnt mit der Tagesschau. Ne? So.
Also für mich beginnt Schlaf früh nach dem Aufstehen. Also Augen auf und da fängt eigentlich die Vorbereitung für den nächsten Schlaf ja an.
Genau, Tagsvorbereitung für die Nacht, das ist auch so. Das heißt, wenn du den Tag richtig lebst, bis zu dem Punkt, wo du ins Bett gehst, hast du auch kein Schlafproblem. Das ist, du kannst dich tagsüber darum kümmern. So. Oder du kümmerst dich nicht, nimmst alles mit und der Scheiß sucht sich seinen Weg wie Wasser. Ne? Das System kommt durcheinander und wird einfach und die Sachen kommen hoch in Träumen, in körperlichen Strömungen, die nicht funktionieren, alles Mögliche und dann schläfst du nicht. Ne? So. Also das ist 70% meiner Coachings meiner Meinung nach sind damit beschäftigt, dass ich den Leuten sage, du hast kein Schlafproblem, sondern du hast ein Thema, was du ignorierst. Guck hin, kümmere dich drum. Ne, Leute, die dann irgendwie über ihre Ehe herziehen und eigentlich über ihren Schlaf reden wollen, dann sage ich, ja, du musst was in deiner Ehe machen, ne? Da kann der Schlaf nichts für. So, lass den Schlaf in Ruhe. Ne, so.
Also der Schlaf ist quasi, so sehe ich es auch in meinen Coachings, eher der Aufhänger. Ne, die Leute kommen, ja, ich möchte gerne einen Ernährungsplan oder ich möchte abnehmen oder ich schlafe schlecht oder ich habe... Ja, ich schlafe irgendwie schlecht, weil mein Partner neben mir knirschelt. Ah, was heißt das denn von dem Partner? Ja, na hör bloß auf.
Ja, genau.
Also, ja. Wirklich Schlafproblem?
Ja, ja.
Über welches Thema, welchen Auftrag geben Sie mir denn jetzt, wenn wir was
darüber sprechen? Ja, klar. Ne? Also, also Frauen, die dann oft auch mal, gerade also dann bei Frauen, die so knurrige, blockierende Männer haben, wo der Mann dann so, ich schlafe doch gut, ich schnarche, okay, aber ich schnarche gut, was übrigens nicht stimmt. Jeder, der schnarcht, übrigens nochmal eine Bitte an alle, kümmert euch drum, weil Schnarch zerstört den Rhythmus. Also wer schnarcht, sollte zum Arzt. Ja, die dann sagen, ja, mein Mann schnarcht, dann sage ich, was machst du denn? Ja, nichts, was soll ich machen? Weil du hast drei Möglichkeiten. Du ziehst aus dem Schlafzimmer aus oder er kümmert sich. So, ja, aber kann ich mit dem nicht sagen. Weil dann habt ihr ein Thema zusammen. Wenn du deinem Mann nicht mal sagen kannst, soll ich in Ruhe lassen in der Nacht mit seinem scheiß Schnarchen, dann habt ihr ein Ehe-Thema. So, ja, was könnte ich ihm nicht sagen? Und dann kommen die Tränen so. Ne? Weil das ist dann so ein zwischenmenschliches Thema auf einmal. Das meinte ich mit diesem, man redet nicht über den Schlaf. Da sind wir wieder am Anfang. So, ne? Immer diese Themen. Ne? Da wird dann gesagt, wie, du setzt dich nicht gegen deinen Mann durch und so. Ne? Das wollen die dann nicht hören, die Leute.
Holen wir mal die Leute, vielleicht hast du gerade den einen oder anderen getriggert. Holen wir die Leute mal positiv zurück. Deine fünf Tipps für guten Schlaf. Ich zähle mit, Nummer eins.
Nummer eins ist tagsüber Licht, Luft, Bewegung, Ernährung. Das sind jetzt vier Sachen, aber das mal so als eins am Tag gesunde, richtige Dinge tun und Licht integrieren. So.
Mhm. Tageslicht.
Tageslicht, ja, genau. Tageslicht ist das intensivste Licht, was wir haben können. Mhm. Auch wenn es jetzt, wie jetzt gerade so ein bisschen, ich gucke, ein bisschen diesig ist, aber das Licht ist genauso intensiv. Nummer zwei ist Rhythmus. Am besten 7 Tage die Woche. Ne? Der Montag ist nicht das Problem, das Wochenende ist das Problem, weil es uns das im Rhythmus bringt. So, ne? Macht euch klar, wenn ihr das Wochenende aus dem Rhythmus fallt, ist es eure Aufgabe, wieder in den Rhythmus zu kommen. Das heißt, spätestens Sonntagabend wieder reinkommen und akzeptieren, dass man aus dem Rhythmus ist und 1-2 Tage braucht. Also Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Das dritte ist, diesen Zeitraum vor ins Bett gehen, dass sich den jeder einfach mal nimmt und klar macht, was für eine Einflugschneise habe ich eigentlich? Mache ich arbeiten, 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 Laptop zu, ab ins Bett und kann ich einschlafen? Oh Wunder. Ne? So. Also guckt euch mal an, was macht ihr, bevor ihr ins Bett geht. Vierte ist, was mache ich, wenn ich aufstehe? Das heißt, wie stehe ich auf? Wie hole ich mich raus aus dem Schlaf? Was tue ich morgens? Was für eine Routine habe ich morgens? Das wird auch oft, du hast das ja auch so, ne? So Morgenroutine ist so ein Thema auch. Wie gehe ich in den Tag? Also diese Morgenroutine ist ein bisschen so eine Dankbarkeit an die Nacht auch so. Ne? So ein bisschen, ich wertschätze das Aufstehen, das Wachwerden, das zu mir kommen, das aus diesem ganzen Traum, Nachtding wieder rauszukommen.
So dankbar sein, wie geil ist das denn, dass ich wieder aufgewacht bin? Also ich meine, es gibt
oder
auch
so,
Leute,
die
aufwachen. Also
ja, klar.
Von
ja,
daher,
klar.
Ja, wie geil ist das, dass ich die Augen aufgemacht habe
ja, klar, und rumlaufen ja. darf? Ja, klar. Ne? Und ja, absolut. Ne? Also das finde ich wichtig. Und das Letzte ist wirklich das Schlafumfeld. Also ich zeige jetzt so, weil ich, wie gesagt, im Schlafzimmer sitze. Also alles, wie ist dein Schlafzimmer gemacht? Aufgeräumt, alles ist raus, keine Elektrosachen. Ne? Also wirklich so ein Schlafraum, in dem du dich wirklich wohlfühlst. Dein Körper, wenn du die Tür aufmachst und dein Geist müsste das Gefühl haben, ah, da gehe ich jetzt gerne rein. Ne? Also kein Streiten im Zimmer, also alles raus. Alles, was nicht mit schönem Schlaf verbunden wird, rausnehmen. Ne? Also kein Schreibtisch, wo noch eine To-Do-Liste drauf liegt, wo man nach dem Zähneputzen noch vorbeigeht und sieht, ah, morgen irgendwie noch die E-Mail schreiben. So, das lenkt ab, alles raus. Ne? So. Das sind so meine fünf Tipps.
Schöne fünf Tipps. Eigentlich waren es ja 9.
Ja, okay.
Aber desto mehr können die Leute ja drüber nachdenken, sagen, okay, was hat alles Einfluss auf meinen Schlaf?
Ja.
Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, Schlaf, du, Christoph, ist mein Thema, wie erreichen Sie dich? Wo können Sie sich hinwenden?
Also ich bin bei Instagram. Da kann man mich gerne kontaktieren. Also Christoph unterstrich Malzburg. Ich habe eine Webseite www.christophmalzburg-zusammengeschrieben.de. Da ist meine E-Mail. Mich googeln, bisschen aufpassen, weil ich habe einen Onkel, der heißt auch Christoph. Von der Malzburg ist ja sogar mein Name, der ist aber Professor Doktor, sieht auch ein bisschen älter aus, also wenn man es mal googelt, wird man den Unterschied hoffentlich feststellen. Genau, also so verschiedenste Wege, mich einfach mal anschreiben, mir eine Nachricht schicken, ich habe ein Thema, dann wird geguckt, okay, möchtest du damit arbeiten, was ist grob das Thema, um dann zu sagen, okay, wir können Coaching machen, wir können es online machen, wenn es eine Region ist, mache ich es am liebsten immer, man trifft sich. Ich schicke ganz gern vorher so einen Fragebogen, mit dem man, wo ich dann schon mal abhaken kann, wann geht denn so ins Bett, ist der alleine, gibt es Kinder, machst du Sport, träumst du intensiv, hast du, schnarchst du und so, dann kannst du schon mal abhaken und dann sehe ich schon mal ganz gut, was so das Thema ist und dann kann ich intensiver einsteigen und muss nicht erstmal alles abfragen. So, ne, das ist, mache ich ganz gern so als Hygiene-Anamnese vorneweg und dann, ja, dann ist die Frage, trifft man sich oder spricht man 4 bis 6 Wochen später nochmal oder kommt die Person in Rhythmus und dann, ja, so. Ne? Also kontaktiert mich auf verschiedensten Kanälen gerne, wenn ihr Fragen habt oder was tun wollt. Dafür bin ich da.
Also wenn ihr Anfragen habt, direkt an Christoph oder an mich und ich leite das dann weiter. Ihr findet auch alles so in den Shownotes, wo ihr den Christoph erreicht. Perfekt. Christoph.
Super. Sehr schön.
Ich danke dir für deine Zeit.
Ganz herzlichen Dank an dich. Es hat super Spaß gemacht. Dankeschön. War eine Stunde jetzt krass, okay.
Ja, und hoffe, dass die Leute den einen oder anderen Tipp beherzigen und dann ins Machen kommen.
Ja, okay, super. Perfekt. Alles klar.
Jo.
Christoph. Danke dir.
Danke dir vielmals.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.